Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin deutsche Patentassessorin und European Patent Attorney. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und schön, dass du da bist. Heute möchte ich mal über das Thema Erfindungsklau sprechen. Ein Thema, was natürlich irgendwie erstmal unschön ist, aber auf jeden Fall mal angesprochen werden sollte, damit du darüber Bescheid weißt, dass es passieren kann und was du dagegen tun kannst und wie du vielleicht es auch schon im Vorfeld verhindern kannst. Also wie du dich gut vorbereitest und so handelst, dass es erst gar nicht passiert. Lass uns zuerst mal darüber sprechen, was ich eigentlich mit Erfindungsklau hier in diesem Zusammenhang meine. Erfindungsklau, damit meine ich, dass jemand anders eine Erfindung unrechtmäßig für sich selber in Anspruch nimmt. Also, jemand tut so, als wäre es seine Erfindung, obwohl das gar nicht stimmt. Es steht ihm nämlich in dieser Situation gar nicht zu, das Ganze als seine Erfindung zu deklarieren, weil er sie nicht gemacht hat. Stattdessen hat er sie von jemandem anders geklaut. Und da gibt es vor allem zwei Szenarien oder Zeitpunkte, wo sowas geschehen kann. Erstens innerhalb des Unternehmens zwischen den Erfindern und zweitens durch Dritte außerhalb des Unternehmens. Auf den ersten Punkt will ich nur ganz kurz eingehen. Erfindungsklau innerhalb von Unternehmen passiert tatsächlich immer wieder. Da ist die klassische Situation, dass ein Erfinder etwas im Kollegenkreis vorstellt, also die sitzen alle zusammen im Meetingraum, es wird eine PowerPoint-Präsentation gezeigt oder es wird auch nur mündlich mal was eingeworfen oder diskutiert und hinterher findet derjenige heraus, dass ein anderer Kollege, der mit im Meeting war, eine Erfindungsmeldung auf die Idee eingereicht hat. Und das ist natürlich eine ziemlich blöde Situation, denn das Unternehmen bzw. die zuständige Person im Unternehmen für Erfindungsmeldungen, also die Patentabteilung oder ein Innovationsmanager zum Beispiel, der weiß ja nicht, wer die Erfindung wirklich gemacht hat. Insofern kann er hier eigentlich maximal als Mediator sich einmischen und ansonsten muss das unter den Erfindern selbst geklärt werden, was manchmal nicht ganz einfach ist. Kommen wir aber zu Punkt 2, externer Erfindungsklau. Also intern ist jetzt alles tutti, alles ist gut, aber jemand außerhalb des Unternehmens meldet es als seine Idee beim Patentamt an. Das ist schon so einigen Leuten passiert und da gibt es auch einige berühmte Beispiele dazu, nämlich zum Beispiel die Erfindung des Telefons. Allgemein wird immer gesagt, dass Alexander Graham Bell der Erfinder des Telefons ist, aber das war nicht wirklich so. Der erste, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, war Antonio Meucci. Er war Italiener, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Seine Frau war krank und er wollte aber trotzdem in seiner Werkstatt arbeiten. Und weil er mit ihr in Verbindung bleiben wollte, weil er sehr krank war, hat er eine Fernsprechverbindung entwickelt, die er Teletrofono nannte. 1871 hat er auch tatsächlich ein Patent dazu angemeldet, allerdings muss man ja bei Patenten unter anderem Jahresgebühren zahlen. Also jedes Jahr muss man einen Geldbetrag zahlen, damit die Patentanmeldung bzw. das Patent weiter aufrechterhalten wird. Und Meucci hatte leider nicht genug Geld und konnte diese Gebühren nicht zahlen. Daher ist diese Patentanmeldung dann gestorben sozusagen. Also sie wurde vom Patentamt zurückgewiesen, weil er die Gebühren nicht zahlen konnte. Er hat dann versucht, seine Erfindung mithilfe eines größeren Unternehmens groß rauszubringen und ist daher an die Western Union Telegraph Company herangetreten und hat denen auch Unterlagen und ein Gerät zugeschickt. Western Union hat dann erstmal gesagt, sie hätten kein Interesse. Allerdings kamen die Unterlagen, die er ihnen geschickt hatte, Alexander Graham Bell in die Hände, der nämlich bei Western Union gearbeitet hat. Der hat dann 1876 ein Patent darauf angemeldet und gilt auch ja heute noch als Erfinder des Telefons. Meucci hat sich dann jahrelang mit Bell gestritten vor Gericht, aber hatte im Endeffekt leider keinen Erfolg und ist dann tatsächlich ziemlich verarmt gestorben. Mittlerweile ist allerdings anerkannt, dass er der Erfinder des Telefons war. Und mit diesem Beispiel haben wir eigentlich auch schon die klassische Situation, wie so ein Erfindungsklau entstehen kann. Wenn man nämlich zum Beispiel einem Kunden oder einem Zulieferer oder jemandem, der sonst mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, Informationen bereitstellt. Und gerade wenn man mit Kunden zu tun hat, die die Idee dann klauen, ist man in einer ziemlich unschönen Bredouille. Soll man denn jetzt wirklich gegen den Kunden vorgehen und damit vielleicht die Beziehung ruinieren? Oder doch lieber den Ärger runterschlucken und nächstes Mal besser aufpassen? Wie man sich auch entscheidet, zufriedenstellend ist das Ergebnis hier dann meistens nicht. Deshalb sollte man sich dieses Problems bewusst sein und am besten Maßnahmen treffen, um sowas so gut wie möglich zu vermeiden. In Unternehmen sollte es zum Beispiel einen Prozess geben, dass alle Erfinder, sobald sie etwas außerhalb präsentieren, dies sich vorher absegnen lassen müssen von einer zuständigen Person, zum Beispiel der Patentabteilung, einfach um sicherzustellen, dass da nichts Patentfähiges drin ist, was im Zweifelsfall jemand anders anmelden könnte. Wenn das der Fall sein sollte, dann müsste vorher noch eine Patentanmeldung schnell ausgearbeitet und eingereicht werden. Gerade bei Meetings mit Personen außerhalb des Unternehmens sollte man zusätzlich auch noch ein NDA abschließen, also ein Non-Disclosure Agreement, auf Deutsch eine Geheimhaltungsvereinbarung. Die wird von beiden Seiten vor dem Meeting unterschrieben und damit hat man zumindest später eine Grundlage darzulegen, dass alles, was in dem Meeting besprochen wurde, als geheim galt und nicht hätte zum Patent von der anderen Seite angemeldet werden dürfen. Aber sagen wir mal, es ist jetzt doch passiert und wir spielen das jetzt mal durch. Machen wir mal als Beispiel Firma A, die hat eine Erfindung gemacht und möchte sie mit der Firma B besprechen, weil es darum geht, dass Firma B der Firma A bei der Produktion helfen soll. Firma B denkt sich, oh super, tolle Idee, das melde ich doch gleich mal selbst an und reicht eine Patentanmeldung auf die Idee ein. Das Patentamt wird nicht überprüfen, wer der rechtmäßige Erfinder ist. Also es wird nicht feststellen, dass B gar nicht der rechtmäßige Erfinder ist, sondern die Firma A. Dafür hat das Patentamt viel zu wenig Einblick in, was wirklich geschieht hinter den Kulissen von den Unternehmen und natürlich auch nicht die Kapazitäten, um sowas überhaupt nachzuforschen. Die Patentanmeldung, die Firma B eingereicht hat, ist in den ersten 18 Monaten nicht für die Öffentlichkeit sichtbar, weil sie in den ersten 18 Monaten vom Patentamt geheim gehalten wird. Danach wird die Patentanmeldung veröffentlicht und ist dann also für alle einsehbar. Da gibt es Datenbanken von den Patentämtern, wo man die ganzen Publikationen einsehen kann. Und sagen wir mal, die Firma A macht genau das und hat eine gute Überwachung und findet die Patentanmeldung, sobald sie publiziert wurde. Und stellt dann fest, oh Mist, das ist doch unsere Idee, das haben wir doch in Meeting XY vor 2 Jahren präsentiert. Ja, das ist jetzt wirklich blöd gelaufen, was können die denn jetzt dagegen machen? Also es handelt sich hierbei rechtlich gesehen um eine sogenannte widerrechtliche Entnahme. Die widerrechtliche Entnahme bezeichnet die Anmeldung einer Erfindung zu einem Patent durch einen Nichtberechtigten. Gegen so eine widerrechtliche Entnahme kann man mit einer sogenannten Vindikationsklage vorgehen. Für diese Art von Klage sind die Landgerichte zuständig, das heißt, die Vindikationsklage muss also bei einem Landgericht eingereicht werden. Für die Vertretung vor einem Landgericht braucht man einen Rechtsanwalt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum denn nicht einen Patentanwalt? Warum geht das denn nicht? Patentanwälte dürfen nur vor den Patentämtern und dem Patentgericht als Anwalt die alleinige Vertretung übernehmen, bei Landgerichten nicht. Daher braucht man hier einen Rechtsanwalt. Zusätzlich würde ich aber immer empfehlen, auch einen Patentanwalt hinzuzuziehen, der einfach die technische Seite besser beurteilen kann, denn der Rechtsanwalt hat ja keine technische Bildung im Hintergrund, hat kein technisches Studium absolviert, was der Patentanwalt ja schon gemacht hat. Der kann also die technische Seite sehr gut verstehen und hat auch gleichzeitig das rechtliche Wissen dazu und kann damit hier sehr gut unterstützen. Wenn man jetzt so eine Vindikationsklage eingereicht hat, was kann denn das Gericht dann im Endeffekt einem zusprechen? Im Wesentlichen kann der Kläger verlangen, dass die Patentanmeldung oder das Patent auf ihn übertragen wird und dass er dann selber die Patentanmeldung weiterführt und dafür dann später noch eine Erteilung bekommt oder das Patent weiterführt, wenn es schon erteilt ist. Es geht hier also um den Austausch der Person im Patentregister von der unrechtmäßigen Person zu der rechtmäßigen Person. Wann sollte man jetzt so eine Klage einreichen? Natürlich am besten so früh wie möglich. In Deutschland gilt innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents. Es ist hier tatsächlich also sehr wichtig, Überwachungen durchzuführen und konstant zu schauen, was publiziert wird. Das ist auch sehr gut dafür, den Wettbewerb allgemein zu überwachen und zu gucken, was der so treibt, was der so macht, in welche Richtung der sich entwickelt und auch um neue Ideen zu sammeln, aber auch um solche Fälle rauszufischen und zu finden und dann innerhalb der Frist dagegen vorgehen zu können. So ein Verfahren ist meistens erstinstanzlich innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Allerdings, wenn man so ein paar Extras hat, so ein paar Extrawürste, wie wenn man Zeugen laden muss oder wenn man einen Sachverständigen hinzuziehen muss, der das Ganze nochmal begutachtet, dann kann sich das Verfahren auch noch ein bisschen verzögern. Mit welchen Kosten muss man da rechnen? In Deutschland ist es ja so, dass die unterlegene Partei für die Kosten aufkommen muss. Die Kosten, die bei einem Gerichtsverfahren entstehen, sind zum einen die Gebühren bei Gericht und zum anderen die Bezahlung der Anwälte. Und für beides muss dann die Partei, die den Prozess verliert, aufkommen, also für beide Seiten aufkommen natürlich. Das heißt im besten Fall, dass wenn man gewinnt, man keine Kosten durch den ganzen Prozess hat. Aber natürlich ist es trotzdem ein Risiko und das Kostenrisiko wäre an dieser Stelle durchschnittlich zwischen 50.000 bis etwas über 200.000 Euro, je nachdem wie hoch der Streitwert ist. Man sieht also, so ein Verfahren ist ziemlich anstrengend zu führen und auch ziemlich nervenaufreibend. Von den Kosten her, aber auch von der Zeit, vom wirtschaftlichen Überlegungen her, also auch die Frage in der Zeit, wo der Prozess läuft, habe ich jetzt eine Patentanmeldung oder nicht? Und damit auch natürlich vom psychologischen Standpunkt her. Aus meiner Sicht kann man das Risiko nicht ganz vermeiden, aber man kann zumindest versuchen, es zu minimieren. Und da finde ich es immer ganz wichtig, eine gute Dokumentationsstrategie zu haben, alles aufzuschreiben, Beweise zu sammeln, NDAs abzuschließen und allgemein natürlich immer wieder mit der Patentabteilung Rücksprache zu halten in kritischen Fällen, sich vorher abzusichern und sich genau zu überlegen, was man auch sagt und was man vielleicht auch besser weglassen kann. Noch ein aktuelles Beispiel, das erst kürzlich vor allen Dingen in der Wirtschaftswoche Thema war, ist das Unternehmen Hilti. Kennst du bestimmt, die stellen vor allen Dingen Werkzeugmaschinen her, Bohrhämmer, Staubsauger für Baustellen, Schleifmittel, Sägeblätter, Messgeräte, Dübel, all das machen die. Und die wurden verklagt von einem kleinen Ingenieurbüro beim Münchner Landgericht. Bei dem Fall ging es um Nadelsetzgeräte, also Geräte, die schwere Bolzen in Stahl und Beton treiben können. Und ein Erfinder dieses kleinen Büros hatte einen elektromagnetischen Antrieb für diese Nadelsetzgeräte erfunden. Vorher gab es wohl allerlei andere Antriebe, die aber alle ihre Nachteile hatten und der Erfinder hat dann einen elektromagnetischen Antrieb erfunden. Der Erfinder hat dann laut diesem Zeitungsbericht E-Mails an Hilti verschickt und die Erfindung darin erklärt, wahrscheinlich weil er eine Kooperation mit denen gerne eingehen wollte, bis er dann festgestellt hat, dass Hilti ein Patent darauf angemeldet hat. Er selbst hat jetzt nicht wirklich die finanziellen Mittel, um gegen Hilti vorzugehen. Die Kosten waren zu hoch für ihn, aber er hat wohl einen Prozessfinanzierer gefunden und den Prozess dann auch insofern gewonnen, dass festgestellt wurde, dass er zumindest einen großen Anteil an der Erfindung hatte und dass er nun als Miterfinder gelistet wird. Also hier auch nochmal, ich habe schon öfter gehört, dass Leute mir sagen, naja, Patente sind ja nichts für den kleinen Mann, weil es einfach so viel Geld kostet. Und ja, Patente kosten einen Haufen an Geld, aber man sieht hier an diesem Beispiel, dass wenn man das richtig einfädelt und dass wenn man jemanden vielleicht auch findet, der einem da unterstützt, dass es dann auch möglich ist, David gegen Goliath zu gewinnen. Ich möchte dazu auch noch sagen, dass sowas natürlich in einigen Fällen böswillig tatsächlich passiert ist. Es gibt zum Beispiel einfach Menschen, die neidisch sind und aus dem Grund sowas machen. Und gerade in Deutschland wird auch immer wieder gesagt, dass wir eine ziemlich ausgeprägte Neidkultur haben und manchmal anderen Menschen nichts gönnen mögen. Aber in anderen Fällen kann man das auch vielleicht gar nicht so genau sagen, ob da wirklich Böswilligkeit dabei war. Wir kennen das alle in großen Unternehmen, wo irgendwelche Unterlagen weitergeleitet werden, nicht richtig dokumentiert wird, woher was kommt und dann verschwimmen da irgendwann die Grenzen, wer die Erfindung in welchem Rahmen gemacht hat. Dass man eigentlich die Pflicht hat, alles ordentlich zu dokumentieren und ordentlich durchzuführen, ist natürlich klar. Aber vielleicht fehlt es an manchen Stellen auch einfach an Bewusstsein und es ist nicht in dem Sinne eine böswillige Absicht. In dem Fall sollte aber natürlich das Unternehmen, das geklaut hat, das dann auch eingestehen und das Ganze wieder gerade biegen. Jetzt weißt du Bescheid über Erfindungsklau und ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen sensibilisiert für das Thema und kannst es auch ein bisschen für dich nutzen, den Input, um dich da entsprechend zu verhalten. Wenn du ein Startup hast oder jemanden kennst, der in so einer Position ist, dann kannst du gerne in mein Pro Bono Programm kommen. Da gebe ich ein kostenloses Training in einem bestimmten Rahmen und du bekommst Einblicke, wie Patente funktionieren und du kannst mir natürlich auch all deine Fragen stellen. Wenn du in einem etwas größeren Unternehmen arbeitest und du und deine Kollegen sich mit einem Training ein gutes Grundlagenwissen aneignen wollen zum Thema Patente, dann melde dich auch gern bei mir. Auch hier darfst du mir alle deine Fragen stellen. Ich erkläre alles auf möglichst einfache Art und Weise mit viel Spaß, sodass ein Training bei mir alles andere als trocken und langweilig ist. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite. Für jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.